Deutschlandfunk. Der Vormittag.
Heute mit Jasper Barenberg. Die jüngsten Prognosen, unter anderem der Bundesregierung, zeichnen ein düsteres Bild. Die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Corona-Pandemie dürften wohl noch stärker ausfallen als ohnehin schon befürchtet. Es droht die schwerste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt. Milliarden an staatlichen Hilfen hat die Koalition schon beschlossen und auf den Weg gebracht. Weitere könnten durchaus noch folgen. Und doch scheint jetzt schon klar, ohne staatliche Konjunkturprogramme wird die Wirtschaft nach der Krise nicht wieder auf die Beine kommen. Die einen sehen darin eine einmalige Chance für eine grundlegende Modernisierung unserer Volkswirtschaft, für mehr Nachhaltigkeit, mehr Umwelt- und Klimaschutz. Andere warnen davor, mit hohen Auflagen die Wirtschaft auszubremsen. Wie also soll die Wirtschaft nach der Krise aussehen und welche Rahmenbedingungen soll die Politik setzen? Klimaschutz als Bedingung für staatliche Konjunkturprogramme, darüber wollen wir in den nächsten 90 Minuten diskutieren. In Berlin begrüße ich dazu die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Schönen guten Morgen, Lisa Badum.
Guten Morgen, Herr Barenberg.
Hallo, Frau Badum. Am Telefon ist Hubertus Barth, der wissenschaftliche Leiter am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Schönen guten Morgen auch Ihnen.
Schönen guten Morgen.
Hallo, Herr Barth. Bei Georg Nüßlein, dem stellvertretenden Fraktionschef der Union im Bundestag, ist kurzfristig noch ein Termin dazwischen gekommen. Wir hoffen aber, dass wir ihn spätestens nach den Nachrichten um 10.30 Uhr dann auch hier in der Leitung haben werden. Wie immer freuen wir uns, wenn Sie sich an unserer Debatte beteiligen mögen. Ich sage Ihnen die kostenfreie Telefonnummer dazu: 00800 4464 4464, also 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns gern eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Einige Hörerinnen, einige Hörer haben sich heute Morgen schon bei uns gemeldet. Hören wir zu Beginn unserer Diskussion ein paar Stimmen und Anmerkungen.
Mein Name ist Werner, ich rufe aus Berlin an. Ja, das ist wichtig, Klimaschutz an erster Stelle. Wir müssen alles in Betracht ziehen, auch die Wirtschaft. Wir müssen da irgendwo einen Kompromiss finden. Ich hoffe, dass das gelingt.
Gausche, mein Name aus Ribbesbüttel. Die Ökonomie in der Welt, Europas, auch Deutschlands, werden in den kommenden Monaten dramatisch in die Knie gehen. Zu meinen, dann zarte Wachstumspflänzchen nur mit alternativen Energien düngen zu können, ist absurd naiv.
Hier ist Schulz aus Gundelfingen. Die Kredite, die jetzt der Staat aufnimmt, das sind die Steuern von morgen. Die Gemeinden werden drastisch ihre Grundsteuern erhöhen und. Und da wird kein Geld da sein. Für den ökologischen Aufbau braucht es auch Geld. Und da ist auch kein Geld da. Wir müssen erstmal die Grundbedürfnisse wieder herstellen, dass die Leute wieder Arbeit haben. Wir kriegen ja eine Rekordarbeitslosigkeit.
Schönen guten Morgen, Neumann aus Köln. Die Menschheit lernt ja nicht viel, aber warum sollte man hier jetzt endlich mal anfangen, etwas zu lernen? Mal sich zurücklehnen, mal kurz durchpusten, überlegen, warum braucht man eigentlich 30 tägliche Flüge von London Heathrow nach New York oder 15 tägliche Flüge von London Heathrow nach Hongkong? Also nur als Beispiel. Das kann man alles reduzieren.
Mein Name ist Ursula Hane, Göttingen. Da kann ich nicht zustimmen. Das ist mir nicht genug. Die Welt muss sich endlich mal klar werden, wie die Menschen hier noch weiter leben können mit den vielen Vergiftungen. Glyphosat wird gar nicht mehr daran gedacht. Die Tiere sind total verseucht und krank. Die Luft, der Erdboden ist krank. Und dann doch diese Abgase dazu. Das kann ich alles nicht gutheißen.
Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer. Am Beginn unserer Debatte vielleicht die erste Frage an Sie, Herr Barth. Ist allen Beteiligten eigentlich klar, sind alle dieser Meinung, dass ohne staatliche Konjunkturprogramme, ohne staatliche Hilfe, durchaus in Milliardenhöhe, die Wirtschaft nicht wieder in Schwung kommen wird?
Ja, es sind natürlich Dinge, die diskutiert werden, ob wir und in welchem Umfang wir Konjunkturprogramme brauchen. Aber es spricht schon viel dafür, dass wir nach dieser Stillstandsphase nicht einfach durch Aufhebung der Restriktionen da weitermachen können, wo wir wollen. Wir befürchten, oder wo wir bisher waren. Wir befürchten, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, langlebige Konsumgüter zu kaufen. Also all das, was sie verschieben können, dann auch verschieben. Das Verbrauchervertrauen ist im Keller. Wir befürchten, dass Unternehmen sich nicht trauen zu investieren, weil sie nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, kurzfristig, und wie dann die mittlere Perspektive mit aussieht. So, und da muss man dann konjunkturell einsetzen, konjunkturpolitisch mit einsetzen, damit die Krise nicht noch schlimmer wird.
Mhm. Frau Badum, sehen Sie das auch so? Also schon klar, dass der Staat da einspringen muss, um alles wieder ans Laufen zu bekommen?
Das ist auf jeden Fall ganz klar. Es gibt ja Prognosen, wonach die Krise, die uns bevorsteht, ungefähr wie die Wirtschaftskrise in den 30er Jahren aussehen wird, also ein beispielloses Ausmaß. Und ich denke, ohne den Staat wird es nicht gehen. Ich möchte eine Hörerstimme aufgreifen, nämlich Herrn Neumann, den ich sehr spannend fand, der gesagt hat, das ist jetzt die Chance für gemeinsames Lernen, weil wir eben so eine Krise gemeinsam noch nicht erlebt haben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir nutzen sollten. Wie können wir diese Krise jetzt nicht verschwenden, die wir nun ja haben? Es wollte es niemand, aber sie ist da. Und was Gutes draus machen und da eben neue Ideen, neue Denkansätze zulassen und nicht einfach weiter unseren alten Stiefel fahren. Und dieses gemeinsame Lernen, das fand ich, hat jetzt ganz gut funktioniert im Zusammenspiel mit Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen die letzten Wochen, wo es um die Pandemie ging. Und so ein gemeinsames Lernen brauchen wir jetzt auch für ein grünes Konjunkturpaket.
Und Frau Badum, dann von mir noch die Nachfrage, warum nicht zurück zu dem Zustand davor?
Also das hat auch eine Hörerin ganz gut klar gemacht. Wir haben eine Art des Wirtschaftens uns aufgebaut, die planetaren Grenzen ja erreicht hat. Wir haben immer diesen Earth Overshoot Day, das heißt, in der ersten Hälfte des Jahres haben wir schon eigentlich die Ressourcen der Erde vollkommen verbraucht für unser Wirtschaften. Und auf lange Sicht ist es nicht gesund, also Boden, Luft verschmutzt, die Tierhaltung ist nicht in Ordnung. Wir haben natürlich einen riesigen CO2-Ausstoß durch unser Wirtschaften, was uns eine Klimakrise beschert, die apokalyptische Ausmaße annehmen kann, wenn wir sie nicht stoppen. Also das heißt, diese Art des Wirtschaftens, die ist so nicht zukunftsträchtig. Und ich selbst komme ja aus einer Autozulieferregion, hier bei mir in Bamberg in Oberfranken, sind so ein Viertel bis ein Fünftel der Arbeitsplätze in der Autozuliefererbranche. Und deswegen interessiert mich schon sehr stark, wie wir diese Arbeitsplätze dann auch nicht nur über das nächste Jahr retten können, sondern über die nächsten Jahrzehnte. Und ich denke da eben, wir brauchen eine zukunftsfähigere Art des Wirtschaftens.
Mhm. Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das Zeugnis ist nicht sehr gut, was Frau Badum der Wirtschaft ausstellt. Es ist Zeit für einen grundlegenden Wandel, um zu lernen und die Schwächen zu beseitigen. Stimmen Sie zu?
Wir diskutieren ja schon eine ganze Weile darüber, wie der zukünftige Rahmen aussehen kann, damit wir die Probleme, die es gibt, auch die Umweltprobleme, die es gibt, gelöst werden. Und im Kern ist das im Augenblick und auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte ist das der Klimaschutz. Und das ist eine riesige Herausforderung, gerade auch für die Autoindustrie, sich da umzustellen, Produkte zu entwickeln, die auch gekauft werden, Beschäftigung zu sichern und da weiterhin erfolgreich zu sein. So, und auf dem Weg ist die Autoindustrie. Und das ist kostet ein enormes Geld, was jetzt im Augenblick den Autounternehmen fehlt, ja, was sie im Augenblick verlieren und eigentlich für Investitionen in neue Technologien, neue Produkte tatsächlich mit bräuchten. Ich glaube, wir müssen auch nochmal unterscheiden zwischen dem, was eigentlich langfristig wichtig ist und dem, was jetzt kurzfristig dann auch gemacht werden kann und gemacht werden muss. Im Augenblick geht es darum, dass wir über das nächste Vierteljahr kommen und das nächste halbe Jahr kommen und das auf eine Art und Weise, die uns nicht die Wege in die Zukunft hinterher verbaut. Das ist völlig richtig. Aber wir dürfen halt auch nicht den Fehler machen, dass wir die kurzfristige Rettung konditionieren und und am Ende des Tages damit möglicherweise sogar gefährden.
Hm. Nun hat der Wirtschaftsminister Peter Altmaier ja so etwas wie einen Vier-Phasen-Plan angedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe. Zuerst das, was Sie gerade angesprochen haben, die kurzfristigen Hilfsprogramme, um überhaupt über diese Krise zu kommen, um die Betriebe, die Unternehmen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen. Zweitens dann Nothilfefonds für besonders betroffene Branchen und Gruppen, also zum Beispiel Hoteliers oder Gastronomen, Veranstalter. Und drittens dann Konjunkturprogramme, die die Produktion und den Konsum stimulieren sollen. Und dann erst viertens das, was er ein Fitnessprogramm für die deutsche Wirtschaft nennt, also Strukturmaßnahmen, die auf die Zukunft ausgerichtet sind. Frau Badum, ist das erstmal in Ihren Augen ein guter Plan? Jetzt erstmal retten und dann kümmern wir uns um die Zukunftsfragen.
Also in Ihrer Frage klingt es ja schon an. Ich glaube, wir müssen uns jetzt schon um die Zukunftsfragen kümmern. Was ich an der Einteilung richtig finde, ist, dass wir natürlich unterscheiden müssen zum Zeitpunkt jetzt, wo einfach Konsum, Wirtschaften und so weiter in der Gänze nicht möglich ist, weil wir noch keinen Impfstoff haben, und einer Normalität in der Zukunft, wenn wir dann hoffentlich den Impfstoff gefunden haben. Aber es stehen jetzt ja schon Entscheidungen an. Also wir sehen es morgen am Autogipfel. Da wird darüber entschieden, welche kurzfristigen Hilfen wird es für die Autoindustrie geben. Wir reden über Nothilfe für die Lufthansa, beispielsweise ein sehr klimaschädliches Unternehmen. Und es zeigt uns, wir können diese Diskussion über die Zukunft und über Klimaschutz nicht in ein Jahr verschieben, sondern wir sind jetzt damit konfrontiert. Und das ganze Gerede über den Green Deal, wo die Bundesregierung sich auch nochmal dazu bekannt hat, Frau Merkel sich dazu bekannt hat, der wird jetzt konkret.
Also der das europäische Projekt.
Das europäische Projekt. Und der Lackmustest, der erste Lackmustest, der ist morgen beim Autogipfel, was da vereinbart wird.
Das heißt, Herr Barth, es ist schon so, Sie haben gesagt, man soll die Rettung jetzt nicht konditionieren, aber Sie würden auch zustimmen, es ist jetzt schon Zeit und notwendig, der Rettung gewissermaßen eine Richtung zu geben, Kriterien zu entwickeln, nach welchen Gesichtspunkten die Hilfe, auch die staatliche Hilfe bei so großen Unternehmen wie bei der Lufthansa zum Beispiel anlaufen sollen.
Also wir können jetzt die Rettung nicht daran binden, wie die Unternehmenspolitik der nächsten Zeit aussieht. Wenn wir das tun, dann retten wir es de facto nicht, dann lassen wir es de facto bleiben. Was wir natürlich tun müssen, ist, dass wir weiterhin die Diskussion führen, die ja aber auch jetzt nicht erst angefangen haben, wie denn der Rahmen, unter dem beispielsweise die Luftfahrt sich über die Zukunft entwickeln kann und entwickeln muss, aussieht. Der Rahmen, wie sich die Autoindustrie aufstellen muss. Der Rahmen, wie auch energieintensive Unternehmen hier weiter investieren müssen. Und da wird es dann in der Tat wichtig, dass wir zum Teil da eine größere Klarheit schaffen, als es die bisher gab, um den Unternehmen wieder die Perspektive zu geben, zu investieren. Wir reden hier in Nordrhein-Westfalen seit einer ganzen Weile darüber, wie man Wasserstoff nutzen kann, wie man beispielsweise die Stahlindustrie klimafreundlich auf Wasserstoff mit umstellen kann, wo eine ganze Reihe von Vorbedingungen mit da sind. Die Unternehmen haben gleichzeitig die Sorge, dass ihnen weiter die CO2- und Energiepreise hier weglaufen und die Kosten Nachteile zu anderen Standorten größer werden. So, nur wenn es uns gelingt, da jetzt eine Perspektive, und zwar sehr schnell, eine Perspektive zu entwickeln, die Unternehmen die Chance gibt, hier auch unter ökologisch besseren Bedingungen weiter zu produzieren, ökologisch besser zu produzieren, aber auch weiter wettbewerbsfähig zu produzieren. Nur dann werden sie in der Lage sein, das auch jetzt in der Krise oder schnell nach der Krise zu tun. Sonst ist in der Tat die Gefahr, dass wir, weil wir diese Hausaufgaben noch nicht ausreichend gemacht haben, da die Lösungen noch nicht gefunden haben, dass wir dann jetzt in der Krise sehen werden, dass uns die Unternehmen dann kaputt gehen. Und das genau müssen wir vermeiden.
Wir haben eine erste.
Herr Barnberg, ja. Darf ich dazu ein was sagen?
Na klar, Frau Baden.
Ja. Also ich teile das nicht ganz, weil wenn an die Lufthansa Milliarden Steuergelder gehen werden, dann interessiert es die Bürgerinnen schon sehr stark, unter welchen Auflagen das geschieht. Das ist das Thema Boni, aber das ist auch das Thema Klimaschutz. Und ich weiß nicht, warum wir in Deutschland ein Tabuthema draus machen, während unsere Nachbarländer Frankreich, Österreich, Italien durchaus Klimaauflagen für die Luftfahrt machen. Weil es ist ja die Frage, CO2-effiziente Treibstoffe sozusagen. Es ist das Thema Inlandsflüge offen. Wie werden wir das in Zukunft behandeln? Und da kann ich schon mit dem Unternehmen durchaus Vereinbarungen treffen. Und das muss ich auch. Ich kann nicht einfach sagen, wir retten ein per se klimaschädliches Unternehmen und sind als Staat gleichzeitig Klimaschutz verpflichtet. Da muss es Auflagen geben.
Ja, natürlich gibt es Auflagen, natürlich gibt es Rahmenbedingungen, es gibt Kostenauflagen und vieles andere mehr, was ja jetzt auch schon passiert. Es ist ja nicht so, dass Unternehmen bisher im luftleeren Raum arbeiten würden und keiner Klimagesetzgebung irgendwie unterliegen würden. Und genau das muss natürlich auch für Unternehmen weiterhin gelten, die jetzt staatlich unterstützt werden müssen, um nicht vom Markt zu verschwinden, von einer Krise weggeweht zu werden, für die sie nun tatsächlich überhaupt nichts können. Aber wir dürfen den Staat jetzt hier auch nicht zum Unternehmer machen.
Frau Badum, noch kurz, sonst haben wir eine Hörerin in der Leitung, die ich auch gern zu Wort nehme.
Ich kann nicht ganz zustimmen, dass die jetzige Klimaschutzgesetzgebung die Luftfahrt schon vollständig adressiert, sondern wir hatten bisher jedes Jahr steigende Fluggastzahlen, steigenden CO2-Ausstoß und wir haben immer noch keine Kerosinsteuer und die Luftfahrt hat sich sehr erfolgreich auch aus dem internationalen Klimaschutzabkommen abgespalten oder ist dort überhaupt nicht beinhaltet. Das heißt, gerade bei der Luftfahrt reicht es noch nicht aus, was wir machen.
Aber das ist doch genau das Problem. Seit 25 Jahren ist die Luftfahrt und die Seeschifffahrt nicht in den internationalen Klimaschutzabkommen mit drin. Das werden wir jetzt auch nicht lösen, indem wir kurzfristig die sagen, wenn wir das nicht machen, retten wir die Lufthansa nicht. Oder wenn wir das Unternehmen nicht verpflichten, auf Inlandsflüge zu verzichten, retten wir die Lufthansa nicht. Ich meine, das wäre doch genau das, was dann die unternehmerische Zukunft mit gefährdet. Die Luftfahrt ist im europäischen Emissionshandel mit drin für die Inlandsflüge. Jetzt kann man sagen, da gibt es noch viel zu tun. Natürlich gibt es viel zu tun. Es gibt vor allem eine große internationale Regelungslücke, die jetzt Schritt für Schritt versucht wird zu schließen durch die Vereinbarungen, die die Luftfahrtgesellschaften unter staatlicher Moderation mit getroffen haben. Klar gibt es da klimapolitische Herausforderungen, aber ich glaube, die Vorstellung, die jetzt lösen zu können, weil man sagt, wenn wir euch jetzt nicht dazu zwingen, dann lassen wir euch ins Bergfreie fallen. Das finde ich keine verantwortungsvolle Politik.
Ich möchte eine erste Hörerin mit in die Sendung hieven. Frau Henoch hat uns angerufen. Schönen guten Tag, Frau Henoch. Danke für Ihre Geduld.
Ja, gerne. Ja, Henoch, mein Name, komme aus Rastede oder wohne in Rastede und stimme eigentlich voll der Frau Bartel zu. Mir liegt es so auf der Seele. Als ich 18 war, keinen Führerschein machen wollen, nur auf Druck meiner Eltern gemacht, weil ich damals schon gesagt habe, vor 40 Jahren, ich will nicht, dass diese Klimageschichte irgendwie in eine falsche Bahn kommt. Ich bin auch noch nicht geflogen, mit einer ganz kleinen kurzen Ausnahme, und denke, wenn jetzt meine Steuergelder auch dazu benutzt werden, zu investieren in Bereiche, die wieder nicht sich dem Klima auch zuwenden. Seit Jahren und Jahrzehnten wird gesagt, wir müssen irgendwie umweltschutzmäßig was machen, aber jetzt noch nicht. Wann sollen wir es denn machen? Wir sehen ja, dass das Klima vollkommen in die falsche Richtung läuft. Viele von uns haben Kinder oder Enkelkinder. Wie sollen die denn noch leben? Ich bin keine Wirtschaftsfrau, ich habe keine Ahnung davon, aber kann man nicht, was jetzt bezüglich der Mundschutze, die sollen jetzt eher regional hergestellt werden, wenn man das in anderen Bereichen auch machen würde, nicht nur Medikamente, auch Nahrungsmittel, nicht zu jeder Zeit des Jahres aus allen Herrenländern angekarrt werden müssen und so. Spielzeug, Möbel, Klamotten, dass das mehr hier zentral wieder sich in Deutschland oder in Europa produziert wird für regionalen Gebrauch und nicht, dass man dieses wahnsinnig Verzahnte in der Welt, was ja sicherlich auch gut ist, aber was das Klima einfach an den Rand bringt.
Eine andere Globalisierung könnte
man
auch
andere,
sagen.
Ja, genau. Zum Beispiel, warum nicht die Tiere, die hier produziert werden, hier vermarkten? Warum müssen die von hier nach Vorderasien gebracht werden und wir importieren sie aus Südamerika? Das sind Dinge, die mir einfach nicht in den Kopf wollen. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt wird wieder investiert, um die Wirtschaft hochzubringen, wie sie vor Corona annähernd war, und sich erst dann um den Klimaschutz zu kümmern. Da kommt mir irgendwie nur dieser Spruch in den Sinn, erst wenn der letzte Baum gerodet und der letzte Fluss vergiftet und der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Das ist etwas, was mir einfach wirklich Magenschmerzen macht.
Danke, Frau Henoch, für den Anruf. Ich sage mal, wir haben noch anderthalb Minuten, Herr Barth, aber vielleicht sagen Sie kurz, was Sie Frau Henoch antworten würden, und dann diskutieren wir nach den Nachrichten weiter.
Ich würde zum einen antworten, dass wir ja nicht immer warten, bis man mal zum anderen Zeitpunkt was macht. Wir haben die Treibhausgasemissionen in Deutschland im letzten Jahr oder bis zum letzten Jahr um fast 36% reduziert. Flüsse sind sauberer geworden, die Luft ist sauberer geworden als zum Beispiel das vor 40 Jahren war. Also es ist da eine ganze Menge passiert. Das muss auch natürlich weiter mit passieren. Aber wir stehen jetzt vor einer Wirtschaftskrise dramatischen Ausmaßes. Wir gucken in den Abgrund. Und ich glaube, da muss man tatsächlich dann möglicherweise anders reagieren als, ähm, als wir das vor einem halben Jahr oder auch vor 2 Monaten hätten diskutieren können.
Neustart der Wirtschaft nach Corona. Klimaschutz als Bedingung für staatliche Konjunkturprogramme? Fragezeichen, das ist das Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk. Wir diskutieren mit Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft, mit Lisa Badum, der klimapolitischen Sprecherin der Grünen, und nach den Nachrichten hoffentlich auch mit Georg Nüßlein von der Union im Bundestag. Neustart der Wirtschaft nach Corona. Klimaschutz als Bedingung für staatliche Konjunkturprogramme? Fragezeichen. Unser Thema hier im Deutschlandfunk Vormittag. Wir diskutieren mit der klimapolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, mit Lisa Badum. Wir sind mit Hubertus Barth verbunden, dem wissenschaftlichen Leiter beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Und inzwischen ist glücklicherweise auch Dr. Georg Nüßlein bei uns, der stellvertretende Fraktionschef der Union im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Nüßlein.
Hallo, grüß Sie.
Herr Nüßlein, ich habe gleich eine Frage an Sie, die uns Herr Sieberg per Mail geschickt hat. Haben CDU und CSU in der Wirtschaftspolitik nicht längst den Anschluss verloren, wenn Unternehmen wie die Allianz, Bayer, IKEA, Puma und auch Tchibo weiter sind und fordern, Corona- und Klimakrise eng zu verzahnen und Konjunktur- und Investitionsprogramme systematisch am klimafreundlich auszurichten? Das ist seine Frage.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir ganz klar sehen, dass es nach der Krise kein einfaches Weiter-so geben wird. Wir haben es in den letzten Jahren sehr gut geschafft, in dem Land Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Und genau diesen Trend möchte ich fortsetzen. Wir bekommen neue Aspekte, die man stärker nach vorne schieben muss, vor Augen geführt durch Corona. Beispielsweise, dass wir stärker uns fokussieren müssen auf europäische Lieferketten. Also beispielsweise im Medizinbereich, wo wir feststellen, dass die Abhängigkeiten von Asien so überhaupt nicht gehen. Da habe ich vor kurzem im Bundestag verlangt, dass wir Ausschreibungen von Medizinprodukten in Zukunft so machen, dass nicht immer nur einer einen Zuschlag bekommt, sondern mehrere. Und dass derjenige, der eine europäische Lieferkette nachweisen kann, am Schluss mit dabei ist. Das heißt, wir werden das Thema Globalisierung anders akzentuieren müssen, dann über das Thema Abhängigkeiten, Übertreibungen nachdenken müssen. Und ich hätte gern, dass das Thema Made in Germany nach vorne kommt. Das gilt auf der ganzen Welt, was nur in Deutschland nicht. Und deshalb kann man aus dieser Krise in der Tat eine Chance machen. Und es gilt natürlich auch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ganz besonders. Ich bin da durchaus der Meinung, dass wir da eine Menge nach vorn bringen können und dass es am Schluss ja auch, wenn man wirklich über staatliche Hilfen nachdenkt, auch Kriterien geben muss, wer bekommt so etwas.
Das heißt, Sie stimmen der Umweltministerin zu, Svenja Schulze, die gesagt hat, Investitionen in erneuerbare Energien, in nachhaltige Mobilität, in klimaverträgliche Industrie, das heißt Klimaschutz, Innovation und Arbeitsplätze gleichzeitig zu fördern und zu sichern.
Du, da spricht grundsätzlich jetzt nichts dagegen, das so zu akzentuieren. Ich bin ein bisschen skeptisch, was die Ausschließlichkeit angeht. Wir erleben ja momentan bei der Europäischen Förderbank beispielsweise, dass sie unterscheiden will in gute und schlechte Investitionen. Da tue ich mir persönlich schwer, wenn man diesen Aspekt noch einfügt. Also es geht schon auch darum, dass die Gesamtwirtschaft noch funktioniert. Und mir geht es beim Klimaschutz jetzt unter der neuen Prämisse, dass wir nicht mehr das nach dem System machen können, wir sind die Reichsten und die Besten und deshalb müssen wir nur noch die Welt retten, sondern dass wir jetzt sehr viel stärker auf die Frage setzen müssen, wie kann man sowas effizient machen, also wie kann man wirklich etwas tun, dass der Klimaschutz vorankommt und weniger das Thema, wir machen alles und egal was es kostet.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Rüdiger aus München, ruft sie uns an. Schönen guten Tag, Frau Rüdiger.
Ich komme aus München, ich lebe hier schon sehr lange und ich habe in meinem Leben genau ein Jahr ein Auto besessen, davon kein Moment in München. Und mich regt das ziemlich auf, dass jetzt also beim Autogipfel schon wieder über Subventionen für diese Industrie geredet wird. Die hat sich ja in den letzten Jahren insbesondere durch Lug und Trug an ihren Kunden, Hartleibigkeit und politische Manipulationsversuche national und international hervorgetan. Und außerdem hat die Mobilität bislang als, glaube ich, einziger Wirtschaftssektor leider zu der Nachhaltigkeit und zu den Einsparungen beim CO2 so gut wie nichts beigetragen, sondern stößt immer weiter, immer mehr CO2 aus. Und also im Grunde bin ich vollkommen gegen Subventionen für diese Industrie im Moment. Ich würde aber einsehen, wenn zum Beispiel Elektro- oder Wasserstoffautos gefördert würden oder Kleinwagen. Wo ich aber absolut dagegen bin, ist die Förderung irgendwelcher SUVs, die nur dazu dienen, hier also im Grunde genommen die Städte sinnlos zu verstopfen. Bei uns in der Straße sieht das ganz konkret so aus, dass da früher 2 Fahrspuren und 2 Parkspuren waren und das war alles überhaupt nicht problematisch. Heute ist diese Straße faktisch eine Einbahnstraße, weil einfach nur noch 1,5 Fahrzeuge auf den Fahrspuren durchpassen. Mhm. Und im Übrigen tragen diese Fahrzeuge zu einem Haufen Unfällen bei und sie sind also, selbst wenn sie die Abgaswerte für ihre Größenklasse einhalten, um Längen mehr Schadstoff ausstoßend als alles andere, was sich als privates oder Pkw-Fahrzeug auf unseren Straßen bewegt. Und das muss endlich ein Ende haben.
Frau Rüdiger, danke für Ihre nachdrücklichen Worte und Ihren Standpunkt für diese Sendung. Ich reiche das mal gleich an Herrn Dr. Nüßlein weiter und lade die anderen dann natürlich auch ein, dazu was zu sagen. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn überhaupt eine Kaufprämie morgen auf dem Autogipfel diskutiert oder beschlossen werden soll, dann bitteschön nur für E-Fahrzeuge. Herr Nüßlein, was sagen Sie dazu?
Also zunächst mal sehe ich das ganz genauso, was die Thematik des Lug und Trugs angeht. Ich habe als ein Unionspolitiker sehr früh die strafrechtlichen Konsequenzen für die Vorstände gefordert. Nun darf man aber für so etwas, was die Führung falsch macht, nicht die ganze Industrie in Geiselhaft nehmen, denn letztendlich ist die Automobilindustrie für 10% unserer Wirtschaftsleistung verantwortlich und stellt mindestens 800.000 Arbeitsplätze in dem Land, muss ich Ihnen nicht alles sagen. Deshalb ist es durchaus so, dass wir da ein Auge drauf haben müssen. Die Frau Rüdiger hat eine typische Stadtperspektive, das muss ich auch ganz klar sagen. In der Stadt verstehe ich den Ansatz, dass man sagt, wir brauchen kein Auto dort, ich komme vom Land. Bei mir ist mit öffentlichem Personennahverkehr nichts zu wollen. Das heißt, bei mir braucht jede Familie ein Fahrzeug und das muss man auch im Blick haben und deshalb müssen wir diese Perspektiven nicht gegeneinander ausspielen. Falsch ist dezidiert, dass die letzten Jahre nichts getan wurde, was den CO2-Ausstoß angeht. Die in den letzten gut 10 Jahren ist der Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge um gut ein Fünftel gesunken. Also das heißt, wir haben mittlerweile Fahrzeuge, da gehört übrigens der Diesel maßgeblich mit dazu, die tatsächlich relativ effizient sind. Das, wenn man dann eigentlich ganz radikal ansieht und von null Emissionen ausgeht, ist das zu wenig. Aber wir haben eine ganze Menge an Effizienz an der Stelle erreicht und deshalb hat die Automobilindustrie mit diesem Lug und Trug tatsächlich auch dem Klimaschutz einen Bärendienst erwiesen.
Das heißt,
jetzt geht es um die Frage, was machen wir jetzt weiter an der Stelle? Ich gehöre zu denen, die kein Fan sind von diesen Kaufanreizen, weil man weiß, wie das dann am Schluss marktlich alles läuft. Es wird eingerechnet und es läuft schief und am Schluss sind Strohfeuer und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass in dieser ganz besonders schwierigen Situation, wie damals 2008 in der Finanzkrise es angezeigt ist, einen Anreiz zu setzen im Sinne einer Innovationsprämie, wo man sagt, was für Fahrzeuge wollen wir in Zukunft voranbringen. Und da gehören für mich effiziente Fahrzeuge dazu, aber nicht nur Elektrofahrzeuge, denn Elektrofahrzeuge allein, das wird noch eine Weile dauern, bis sich das durchsetzt. Das liegt daran, dass auch die Kundschaft nicht nur begeistert ist von diesem Konzept.
Frau Rüdiger, also von Herrn Nüßlein die Ansage Kaufprämie oder Innovationsprämie, wie er das nennt, durchaus auch für effiziente Verbrennungsmotoren.
Genau, das war meine Aussage und ich möchte noch was hinzufügen. Und zwar, Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass die einzelnen Fahrzeuge um 20% effizienter geworden seien. Das kann schon sein, aber der Flottenverbrauch des Mobilitätssektors ist nicht gesunken. Das heißt, dass alles, was die Fahrzeuge irgendwie eingespart haben, durch mehr Verkehr und mehr Fahrzeuge wieder aufgefressen wurde. Und dagegen gibt es meiner Meinung nach und auch der ganzen Daten nach, die ich kenne, kein Argument.
Gut, Frau Rüdiger, vielen Dank für Ihren Anruf. Grüße nach München. Und vielleicht noch die Einschätzung von Frau Badum dazu, wenn Herr Nüßlein sagt, also Innovationsprämie kann er sich durchaus auch für effiziente Verbrennungsmotoren vorstellen. Ist für Sie das auch mit Blick auf das Ausmaß der Krise völlig ausgeschlossen?
Also zuerst mal freue ich mich, dass Herr Nüßlein sagt, ein grünes Konjunkturprogramm findet er grundsätzlich gut und gemeinsames Lernen. Wenn ich jetzt aber so seine konkrete Meinung zur Autobranche höre, dann hat sich sozusagen, sehe ich die verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Warum ist das so ein Problem? Frau Rüdiger hat es angesprochen, der CO2-Ausstoß ist im Verkehr ist leider nicht gesunken in den letzten Jahren. Und wir müssen da was tun. Und deswegen fände ich es absolut fatal, jetzt wieder Verbrenner zu fördern, wenn, so, vielleicht sogar noch mit einer Abwrackprämie, die eben ein absolutes Konsumstrohfeuer auslöst und die vor allem, da möchte ich wirklich darauf hinweisen, für die Beschäftigten und für die Regionen langfristig keinen Vorteil bringen wird. Herr Nüssler und ich, wir sind ja beide aus Bayern, Autoregion, ich wie gesagt aus einer Zuliefererregion. Und mir ist es einfach wichtig, dass diese Branche auch die nächsten Jahrzehnte noch Überlebenschancen hat. Und das haben wir nicht, wenn wir uns auf das fossile Verbrennerauto fokussieren und auch nicht, wenn wir uns insgesamt nur auf das Auto konzentrieren, sondern die Autobranche muss zu einer Mobilitätsbranche werden. Da gehört dann auch ÖPNV dazu, da gehört dann auch Carsharing dazu, vernetzte Mobilitätsdienstleistungen. Und ich möchte auch mal sagen, dass auch die Leute auf dem Land dass es keinen Zwang für sie geben darf, sich ein Auto anschaffen und besitzen zu müssen. Also das finde ich politisch, ehrlich gesagt, eine schwierige Vorgabe zu sagen, jeder, der auf dem Land wohnt, wie auch immer das genau definiert wird, muss ein Auto haben. Da müssen wir den Leuten auch mehr Möglichkeiten geben, sich fortzubewegen. Und so eine zukunftsfähige Mobilitätsindustrie, und das wäre mein letzter Punkt, die hat als Schlüsselbranche, und das möchte ich beibehalten. Ich möchte, dass die Autoindustrie eine Schlüsselbranche bleibt in unserem Land, sich zur Mobilitätsbranche wandelt und dann zusammengeht mit den erneuerbaren Energien. Mhm. Weil für alle Lösungen der Zukunft brauchen wir erneuerbare Energien. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass es morgen nicht nur um die Autobranche geht und man der erneuerbaren Energienbranche eine kalte Schulter zeigt, sondern sagt, ja, wir machen beides, langfristige Lösungen für die Autobranche und den PV-Deckel abschaffen.
Ich würde zur Autobranche gerne noch die Einschätzung von Herrn Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft dazu nehmen. Herr Barth, wir haben ja gerade diskutiert über Kaufanreize, Innovationsprämie, Kaufprämie, Abwrackprämie, wie immer man das auch nennen mag. Und das Argument, was Sie vorhin genannt haben, steht ja. Also wir stehen am Abgrund, wir schauen in einen Abgrund. Das Ausmaß ist ohne Beispiel dieser Krise. Wie stehen Sie da zu Kaufanreizen für die Autobranche als Rückgrat unserer Wirtschaft und wichtigste Branche zweifellos?
Also zunächst mal sind das natürlich immer alles Fördermaßnahmen, die riesige Probleme mit sich bringen. Das ist eben auch angesprochen worden. Ne? Probleme, dass es hinterher teilweise nicht wirkt, dass es auf Leute, dass es Mitnahmeeffekte gibt, dass auch zum Teil dann Strukturen geschaffen werden oder verfestigt werden, die man eigentlich ändern wollte und damit der Wandel sicherlich eher schwerer wird, als dass er einfacher wird. Das ist alles nichts, was man sich wünscht, aber ich glaube, in der Situation wie der, in der wir uns jetzt gerade befinden, wird es notwendig sein. Und dann müssen wir gucken, was hilft denn kurzfristig? Also wir reden ja über völlig unterschiedliche Zeitdimensionen gerade. Wir sprechen auf der einen Seite über langfristig anzustrebende oder zu diskutierende Verkehrskonzepte und mittelfristig anzustrebende Reduktion von Treibhausgasen oder vielleicht sogar Verkehrsmengen. Und auf der anderen Seite kurzfristig, wie schaffen wir es jetzt, dass die Branche und die Unternehmen überleben, dass die das nächste halbe Jahr überleben? Und da brauchen wir, da ist das Strohfeuer. Der Strohfeuereffekt ist genau das, was wir ja jetzt dann haben wollen, dass wir nämlich verhindern, dass Kaufentscheidungen irgendwie in die Zukunft verschoben werden und das in den nächsten Monaten dann einfach fehlt und wir damit nicht wieder in einen aus diesem Abschwung herauskommen, nicht in eine Stabilisierung mit herauskommen. So, und da müssen wir dann gucken, was ist denn jetzt kurzfristig eigentlich möglich? Wo sind kurzfristig dann auch Kapazitäten, die jetzt wegen der Krise nicht genutzt werden und die besser genutzt werden können, die genutzt werden können? Und all das, was ich aus der Autoindustrie höre, ist, dass die Kapazitäten für Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge voll ausgelastet sind. Also die funktionieren, die laufen. Wenn ich das jetzt fördere, wenn ich sozusagen ausschließlich das fördere, dann habe ich keinen konjunkturellen Effekt, der den Unternehmen hier in irgendeiner Art und Weise nützt. So, den Effekt habe ich nur, wenn ich auf die Bereiche gehe, wo die Kapazitäten im Augenblick unterausgelastet sind. Und das sind dann Verbrennungsmotoren. Da kann man dann sagen, das müssen bestimmte Effizienzklassen sein und so weiter. Völlig einverstanden mit. Das ist, wir müssen versuchen zu verhindern oder müssen versuchen, den ökologischen Schaden, den so etwas mit hat, möglichst klein zu halten. Auch das ist keine Frage. Aber jetzt muss halt dann das gemacht werden, was jetzt gemacht werden kann.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, den ich begrüße in Stuttgart. Herr Müller, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag, Müller. Ich wohne eigentlich in Wildsheim bei Stuttgart, aber das ist egal. Hier zu meiner Meinung. Also ich finde, wir müssen zuallererst erstmal die Wirtschaft stützen, wie auch immer. Wenn es auch nicht unbedingt nicht umweltfreundlich ist im Moment. Und das wäre das eine. Ich bin generell der Auffassung, stützt sie, solange das sie nicht zusammenbricht. Es ist für uns alle schlecht, auch für die Rentner und für alle. Der zweite Punkt, der mir dazu auffällt, ist folgendes. Vielleicht ist das nicht, ich habe über den Deutschlandfunk, das war letztes Jahr, eine riesen Diskussionsrunde über das Klima-Diskussion gehabt in Dublin. Wie hieß es? Klimakonferenz. Nachdem jetzt Corona kam, war sie plötzlich weg. Kein Problem, ist verschoben worden. Und so denke ich das auch hier. Lass mir doch erstmal die Zeit auf uns zukommen und sehen, was kommt. Und wir werden sehen, was vom Klimaschutz übrig bleibt.
Was vom Klimaproblem meinen Sie?
Es gab diese in Dublin diese Klimaschutzkonferenz und die ist abgesagt worden. Sang- und klanglos.
Ja, und Sie sagen, Ihr Argument ist jetzt, damit hat sich auch das Problem Klimawandel und Erderwärmung erledigt.
Warten wir doch noch ein halbes Jahr, lassen die Wirtschaft irgendwann in Gang kommen und Sie werden merken, das ganze Gerede um Klimawandel ist nicht mehr wichtig, solange bis die Wirtschaft läuft. Und danach kann man wieder neu verhandeln.
Ich kann mir vorstellen, dass Frau Badum von den Grünen da eine ganz andere Perspektive hat, oder Frau Badum?
Da vermuten Sie richtig. Wir haben tatsächlich keine Zeit mehr. Und deswegen finde ich es auch total gut, dass die EU-Kommission gesagt hat, es wird gar nichts verschoben. Also die Staaten müssen ihre ambitionierteren Klimaziele bis 2030 einreichen. Genauso wie es vorher gedacht war, ist es überhaupt nichts abgesagt, ist es überhaupt nichts verschoben, weil die Klimakrise nicht verschoben ist. Und ich möchte noch einen Punkt machen zum Thema Abwrackprämie und Autoindustrie, was Herrn Müller aber, denke ich, auch adressiert. Unsere Erfahrung ist doch, wir hatten ja so eine Abwrackprämie 2008, 2009 und hat es der Autoindustrie langfristig genutzt? Im Gegenteil, es war sogar schädlich, weil die Autoindustrie dann bei Innovationen, sehr emissionsfreies Fahren, aber auch im ganzen Mobilitätsbereich weiterhin hinten dran war, sich nicht umgestellt hat. Und jetzt, wenn wir jetzt nochmal Zeit verlieren, und zwar fürs Klima auf der einen Seite und auf der anderen Seite für die deutsche Industrie, und sagen, wir stützen diesen alten Ansatz, dann werden am Ende mehr Arbeitsplätze verloren gehen. Wir fahren jetzt schon der Weltspitze hinterher und das werden wir damit weiter zementieren. Stattdessen, was müssten wir jetzt machen? Qualifizierung. Wir müssten den Zulieferern, den Mittelständlern helfen zu sehen, wo sind ihre Potenziale, welche anderen Standbeine können sie noch ausbauen. Stichwort Schutzmaskenherstellung, wo jetzt mehrere Unternehmen auf einmal auch eingesprungen sind. Also es geht auch kurzfristig, wenn man will. Stichwort Medizintechnik allgemein, andere Industrieprodukte. Wo können wir kurzfristig neue Standbeine finden und wo können wir den Menschen auch neue Qualifikationen geben? Es gibt viele ungelernte Kräfte in der Autozulieferindustrie. Es gibt aber auch viele Ingenieure, die sehr spezialisiert sind auf den fossilen Antriebsstrang. So, darum geht es jetzt. Und da haben wir keine Zeit zu verlieren. Das muss jetzt passieren.
Herr Nüßler, kriegen wir doch nicht mit Schutzmaskenproduktion gerettet oder damit, dass man jetzt versucht Beatmungsgeräte zu bauen, die andere, die darauf spezialisiert sind, sehr viel besser und richtiger bauen können. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Natürlich, und die Autoindustrie hat sicherlich auch nicht Probleme im Strukturwandel, weil es die Krise damals mitgegeben, beziehungsweise weil es die Abwrackprämie oder Umweltprämie, wie sie offiziell ja, glaube ich, hieß, damals mitgegeben hat. Und nochmal, wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich hier in unterschiedlichen Zeitdimensionen denken. Jetzt sie zur Stützung der Konjunktur, zum Herauskommen aus dieser katastrophalen drohenden Wirtschaftskrise, reden wir über ganz kurzfristige Maßnahmen. Und selbst wenn die in der Tat der Autoindustrie auf der langen Sicht die sogar schädlich sind. Ja, selbst wenn sie ohne diese Maßnahmen auf lange Frist besser laufen würde, wenn sie uns auf kurzer Frist kaputt geht, haben wir nichts davon. Jetzt geht es darum, kurzfristig zu retten. Das ist so ein bisschen wie wenn sie als Ersthelfer mit dazu gerufen werden und Angst haben, jemanden bei der Herz-Lungen-Massage eine Rippe zu brechen. Ja, das kann passieren, aber ich glaube, das darf uns nicht daran hindern, jetzt das zu tun, was notwendig ist, um die Industrie mit zu stützen. Und natürlich, ich habe es eben gesagt, versuchen den Kollateralschaden, den es dabei gibt, möglichst klein zu halten, erstens. Und zweitens, habe ich auch gesagt, klare Perspektiven dafür zu schaffen, wie denn Produktion unter ökologischeren Aspekten in Zukunft notwendig möglich ist. Da haben wir lange diskutiert, reden wir lange auch um konkrete Antworten drumherum. Und da sind die Antworten jetzt notwendig, weil sonst kommt ein energieintensives Unternehmen nicht und sagt, ja, ich investiere hier nochmal. Und jetzt sind sie in der Situation, wo alle Investitionen auf dem Prüfstand steht. Also hier ist jetzt Antwort und hier ist jetzt auch Geschwindigkeit und auch eine klare Klimapolitik mit gefordert.
Und wenn das Herr Barnberg, möchte ich dazu noch ein was sagen? Ja, ja. Also ich halte das trotzdem für Augenwischerei, zu sagen, fürs nächste Jahr retten wir die Autoindustrie mit Autoprämien. Dafür ist das Problem, was wir haben, viel zu grundlegend. Die Autoindustrie hat schon letztes Jahr, drittes Quartal 2019, war der Absatz eingebrochen. Und zwar, obwohl deutsche Kunden noch gekauft haben. Es hat aber auf dem Weltmarkt gestoppt. Und 75% unserer Produkte gehen in den Weltmarkt rein. Die Automanager waren schon im Januar im Kanzleramt und haben nach Kurzarbeit gefragt, nach erleichterten Dingen für Kurzarbeit. Diese Maßnahme wird die Autoindustrie auch kurzfristig nicht retten. Das glaube ich einfach nicht dran.
Also, ich würde gerne noch, Herr Nüßlein, Sie ins Boot holen mit der Frage und der Bitte um Einschätzung, was vom BDI zu hören ist, von Präsident Dieter Kempf zumal, der ja warnt, also die klima- und energiepolitischen Belastungen, die müssen, dürfen nicht weiter steigen, sowieso, aber sie müssen jetzt sinken. Machen Sie der Industrie Hoffnung, dass sie von Auflagen jetzt befreit wird, die eigentlich im Rahmen des Klimapakets etwa der Bundesregierung erlassen wurden und beschlossen wurden?
Also zunächst mal, das, was der Hörer, Herr Müller, gerade gesagt hat, halte ich für sehr, sehr bedenkenswert, denn es impliziert ja im Grunde, dass wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dass uns das Thema Klima hinten runterfallen könnte. Und deshalb muss unser Anliegen sein, bei all dem, was wir tun, auch dafür Sorge zu tragen, dass die Wirtschaft gut läuft, dass die Arbeitsplätze da sind. Das war immer ein Gegensatz, immer ein Problem, dass die Umweltpolitik auf die zweite Stelle geschoben wurde, dann, wenn wir ökonomisch Schwierigkeiten hatten. Und das darf uns nicht passieren. Deshalb sind diese Hilfen jetzt ganz unabhängig wichtig, weil wir erstmal gucken müssen, wie kriegen wir die Wirtschaft wieder in Gang, nachdem wir sie jetzt lange dann doch ausgesetzt haben, wie kriegen wir das wieder angestoßen. Und da ist nämlich das Thema Kaufzurückhaltung in der Tat ein Problem und mit dem müssen wir aus meiner Sicht umgehen und das ist etwas, was kurzfristig hilft. Und dann kommt die Frage, wie geht es danach weiter, wo setzen wir Investitionsschwerpunkte, was können wir da tun? Da bin ich durchaus der Meinung, dass man das Thema Klimaschutz weiter im Fokus halten muss. Was der BDI sagt, ist in der Weise richtig, dass wir sagen, wir müssen bei all dem, was wir tun, stärker im Blick haben, dass die Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben muss. Deshalb fordere ich zum Beispiel schon seit langem Industriestrompreise. Das heißt, unsere Industrie ist momentan zum Beispiel gegenüber Frankreich nicht wettbewerbsfähig, weil Frankreich den Industriestrompreis subventioniert, werden wir einfach da sehr viel zurückhaltender sind. Ein bisschen tun wir es auch, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es bisher machen. Das heißt, wir müssen uns da nochmal genau überlegen, was kann man wie belasten und wie kann man das ganze Thema so vorantreiben, dass wir im Klimaschutz vorankommen, ohne unsere Industrie letztendlich aus dem Land zu treiben. Und da sind wir noch ein bisschen schwach. Dieses ganze Thema, wie wir es vorher gespielt haben, vor der Krise, war das Motto, Mann, Herr Klimaschützer, dieses Deutschland ist reich, wir können alles, wir können uns alles leisten, wir können uns alles erlauben. Und so haben die sich Klimaschutz vorgestellt, auf der ganzen Ebene das Thema zu machen, überall was zu machen. Ich glaube, dass wir sehr viel stärker auf das Thema Effizienz setzen müssen, überlegen müssen, was bringt tatsächlich dem Klima was. Es gibt auch ganze Menge Dinge, wo ich sage zum Beispiel, Investition in Regenwald beispielsweise, etwas, was sehr viel mehr bringt, als nochmal einen Zentimeter Styrodur außen aufs Haus zu kleben. Dies sind die Dinge, die sind entscheidend.
Neustart der Wirtschaft nach Corona, Klimaschutz als Bedingung für staatliche Konjunkturprogramme. Wir diskutieren auch nach 11 Uhr noch weiter mit Georg Nüßlein von der Union, mit Lisa Badum von den Grünen und mit Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Bis gleich. Wir haben eine Mail bekommen von Manfred Treber, der sich nochmal um das Thema Lufthansa dreht. Alle Sektoren müssen Klimaschutz umsetzen, schreibt er uns. Der Flugverkehr zählt zu den wenigen, die bis vor Corona überhaupt keine CO2-Emissionsreduktion vorweisen. Daher muss jetzt im Rahmen der Verhandlungen der Bundesregierung mit den Fluggesellschaften festgeschrieben werden, dass die Flugverkehrsbranche nach der Corona-Krise nicht weitermacht wie vorher. Das schreibt uns Manfred Treber und angerufen hat uns Herr Geratz aus Berlin. Schönen guten Tag, Herr Geratz.
Guten Tag.
Was ist Ihr Argument zum Thema Luftverkehr?
Ja, was ja allgemein bekannt ist, ist, dass aus ökologischen Kreisen von den Grünen zum Beispiel zuletzt auf dem digitalen Pakt durch Robert Habeck angeregt wird, die innerdeutschen Flüge sein zu lassen. So, das klingt immer so, als wäre das ganz schrecklich für die Lufthansa. In Wirklichkeit würde das deren Profitabilität steigern. Was in Fachkreisen allgemein bekannt ist, dass Kurzstreckenflüge rote Zahlen schreiben, auch von Germanwings und von Eurowings. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht die Lufthansa dann überhaupt Kurzstreckenflüge in Deutschland? Und die Antwort ist ganz einfach. Wenn die Lufthansa das nicht macht, dann machen das andere wie Air France und KLM und von mir aus sogar Ryanair. Und die Lufthansa füllt ihre Fernflüge ab Frankfurt und München nicht mehr. Das könnte man aber beheben, das Problem, wenn drei Parteien zusammenarbeiten, nämlich die Lufthansa, die Deutsche Bahn und die Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung die Kurzstreckenflüge, die deutschen Boden berühren, einfach verbieten würde, und das kann man in den meisten Relationen machen, weil die Bahn da sowieso schneller ist, dann würde die Lufthansa ihre Profitabilität steigern, weil sie nicht mehr die Kurzstreckenflüge durchführen müsste, um ihre Fernflüge zu bedienen, sondern sie könnte die hochprofitablen Fernflüge weitermachen. Dann hätten wir weniger Flüge in Deutschland und mehr Profitabilität für die Lufthansa.
Da bin ich gespannt. Danke für die Anregung, Herr Geratz. Ich bin gespannt darauf, was Georg Nüßlein zum Beispiel von der Union dazu sagt.
Naja, also mit Verbieten tue ich mir persönlich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Der innereuropäische Flugverkehr ist ja in diesem ETS, in diesem europäischen Emissionshandel einbezogen. Das ist das Mittel der Wahl. Was der Hörer aber richtig beschrieben hat, ist die Problematik, dass die Anschluss- und Zubringerflüge brauchen, um die Fernflüge zu bedienen. Und das ist das, was uns in dem Zusammenhang auch immer vorgetragen wird. Wir müssen, glaube ich, beim Flugverkehr uns überlegen, wie man insbesondere an einen Punkt kommt, wo man mit CO2-verminderten Kraftstoffen, Kerosinen, letztendlich tatsächlich vorankommt. Das ist der Aspekt. Ich sage Ihnen ganz offen, ich bin heute hierher von München nach Berlin geflogen. Es ist schon gespenstisch, wenn man in diesem Flughafen in München läuft, wo sonst Betrieb ist, wo was los ist und jetzt ist plötzlich nichts los. Und es gibt schon einen tiefen inneren Zusammenhang zwischen der Beweglichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Wirtschaft und der Frage, wie die Wirtschaft läuft.
Dann nochmal die Frage an Frau Badum. Was halten Sie von dem Plan von Herrn Geratz?
Also erstmal verstehe ich, dass Herr Geratz und auch der andere Hörer sich dazu eingeschaltet haben, weil wir eben über diese milliardenschweren Staatshilfen reden. Und es sind ja nur 17 Unternehmen, die 80% der Staatshilfen der Bundesregierung in Anspruch nehmen wollen. Und diese ganzen Verhandlungen finden vollkommen hinter verschlossenen Türen statt. Also alles, was wir wissen, wissen wir aus der Zeitung. Ich bekomme als Abgeordnete keinerlei Auskunft von der Bundesregierung dazu. Das heißt, in der Zeitung steht mehr, als wir als Verfassungsorgan wissen. Und das finde ich schon mal skandalös. Und da muss die Bundesregierung einfach den Menschen, die jetzt auch alle um Existenz bangen, sagen, warum und wie sie diese Steuergelder einsetzen will. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite, der Vorschlag von Herrn Geratz ist gut. Und nur weil die Lufthansa einen Nutzen daraus hat, dass Inlandsflüge eingestellt werden, deswegen wird es ja noch nicht falsch. Also das kann ja durchaus eine Win-Win-Situation sein. Und die Strecke München-Berlin ist doch genau das beste Beispiel. Die ist super ausgebaut worden und deswegen gibt es jetzt zum Beispiel auch gar keine Flüge mehr zwischen Nürnberg und Berlin, und zwischen München und Berlin braucht man es eigentlich auch nicht mehr, weil der ICE da in 4 Stunden ja, durchfährt, und gerade wenn man auch als Abgeordneter da sogar mit der Bahncard fahren darf, was ich ein großes Privileg für uns finde, sollte man doch diese Option wählen. Auch die ICEs sind gerade sehr, sehr leer. Und die Bahn hat einen ganz großen Umsatzeinbruch, was uns auch besorgen muss. Also von daher, es kann funktionieren, die Mobilität in Deutschland anders zu organisieren. Und wenn diese Diskussion um die Lufthansa ein weiterer Anlass dafür ist, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
Und sind Sie auch dabei, wenn Herr Geratz ja als Teil seiner Gedankenspiele vorschlägt, dass die Bundesregierung gewissermaßen die Kurzstrecken, die Inlandsflüge verbietet? Das war ja ein Punkt, an dem Herr Nüßlein große Vorbehalte hat, beziehungsweise den er klar ablehnt.
Also wir Grüne sind der Meinung, dass wir keine Kurzstreckenflüge auf den Strecken brauchen, die die Bahn gut bedient. Und da, wo das noch nicht passiert, müssen wir die Bahn ertüchtigen, dass es geschieht.
Dankeschön dafür. Wir haben einen Hörer noch, der sich beteiligen will an unserer Debatte. Herr Schwammann, wenn ich das richtig lese, aus Frankfurt am Main. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Schwammann, genau.
Hallo, Herr Schwammann.
Ja, ich wollte noch mal vielleicht einen Punkt einführen. Allerdings vorher würde ich gern kurz sagen, gerade eben ging es ja um Gebote, Verbote und also die Regulierungsfähigkeit oder Bereitschaft des Staates. Ich denke, im Moment brauchen wir das stärker als vielleicht zuvor, dass der Staat bereit ist, sozusagen Steuerungsimpulse zu setzen, so wie er das im Steuerrecht tut oder in anderen Bereichen, dass er da selbstverständlich auch Dinge untersagt, die nicht gemeinwohlfördernd sind. Zum Beispiel im Verkehr oder im Finanzwesen könnte er das ja auch tun, bestimmte Geschäftsarten untersagen. Da macht der Staat aus meiner Sicht viel zu wenig Gebrauch von seiner Möglichkeit, einzugreifen in Systematiken, die einfach uns nichts nützen. Mein Punkt, den ich anführen wollte, ist die Frage der Finanzierung auch. Also bevor man vielleicht Steuerzahler heranzieht, um auch solche Krisen zu bewältigen, fände ich gut, wenn nochmal genau geprüft wird, nicht nur bei der Lufthansa, sondern auch bei großen Autokonzernen, wie ist deren finanzielle Situation eigentlich? Damit will ich sagen, was gibt es an Rücklagen und wie lange könnte so ein Autokonzern auch ohne in Schwierigkeiten zu geraten, auch in dieser Situation sozusagen überleben? Ich habe den Eindruck, dass die Diskussion um Hilfen für große Unternehmen völlig ausspart, in welcher finanziellen Situation sich diese Unternehmen befinden. Und wenn ich dann noch höre, dass man nicht mal bereit ist, sozusagen auch von der Politik, wie in Dänemark, die Hilfen daran zu knüpfen, ob eine Firma noch Boni oder Dividenden zahlt, dann muss ich sagen, dann sind wir ziemlich weit hinten dran. Und das hat immer so ein bisschen dieses Geschmäckle, dass die Steuerzahler relativ schnell zur Kasse gebeten werden. Aber Geld, das in private Taschen fließt, sozusagen, dass dieser Fluss eigentlich nicht gestoppt wird. Und das, finde ich, ist natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage.
Danke, Herr Schwammann, für Ihren Anruf und für diesen Hinweis. Frage vielleicht an Georg Nüßlein. Ist aus Sicht der Regierungsparteien klar, dass es staatliche Hilfen gerade für diese großen Konzerne, über die wir jetzt gesprochen haben, nur geben kann, wenn auf Boni, wenn auf Dividende verzichtet wird und, wie Herr Schwammann ja auch gesagt hat, man zunächst mal an die Rücklagen geht und dann erst auf staatliche Hilfen setzt?
Also erstens, Gebote und Verbote gibt es in diesem Land aus meiner Sicht genug. Zweitens, natürlich blicken wir auf die finanzielle Situation. Man darf dabei aber nicht nur die AG, den Konzern sehen, sondern man muss insbesondere auch die Situation der Zulieferer im Blick haben, die nämlich das eigentliche Problem am Schluss haben, wenn hier der Motor der Automobilindustrie zum Stocken kommt. Drittens, Es ist selbstverständlich, dass dann, wenn staatliche Hilfsprogramme kommen oder staatliche Beteiligungen, dass es keine Boni und keine Dividenden geben wird. Wir haben das in der letzten Krise so gemacht. Es gibt keinen Grund, das diesmal anders zu handhaben. Und ich kann Ihnen nur als Beispiel nennen, schon jetzt hat die BaFin die Banken darauf hingewiesen, dass sie momentan keine Dividenden ausschütten sollen, weil man nicht weiß, wie die Kreditlage weitergeht. Also das ist eine ganz schlüssige, ganz konsequente Geschichte. Das heißt, die Forderungen des Zuhörers sind richtig und die werden auch entsprechend politisch umgesetzt.
Und Hubertus Barbs vom Institut der Deutschen Wirtschaft, können diese großen Konzerne sich das auch leisten? Sind die Rücklagen da, sind die Reserven da, um auf Boni und Dividende zu verzichten? Und ist das legitim, darüber zu diskutieren und das zu verlangen?
Ja, wir reden ja von unterschiedlichen Dingen. Wir reden ja nicht davon, dass wir jetzt Verluste, die es jetzt natürlich geben wird, vollständig ausgleichen würden. Die Unternehmen werden im Zweifel jetzt rote Zahlen schreiben und damit auch das, was sie in der Vergangenheit verdient haben, wieder und was im Unternehmen verblieben ist, das ist ja zu Teilen dann auch mit an die Anteilseigner mitgegangen, aber das, was im Unternehmen verblieben ist, dafür auch mit einsetzen. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir dafür sorgen, dass sich diese Krise nicht verlängert und nicht weiter verstärkt durch kaum Zurückhaltung und dass dann aus dem, was jetzt an Kurzarbeit Anmeldungen da sind, 10 Millionen für 10, Arbeitsplätze von 10 Millionen Menschen sind zur Kurzarbeit mit angemeldet. Nicht, dass das erstens in Masse dann gezogen werden muss und zweitens, wenn es zu lange dauert, dann Arbeitslosigkeit draus wird. Das sind ja dann ganz, ganz reale Probleme, die ganz, ganz viele Leute treffen und nicht nur irgendwelche anonymen Aktionäre möglicherweise. So, die Frage Dividende und Boni, ja, in der Tat, ich glaube, Herr Scholz hat es gestern formuliert, als das sei schon dann kompliziert zu erklären, dass man das weiter ausschütten würde. Bei Bonuszahlungen muss man noch mal ein bisschen genauer gucken, weil das natürlich vielfach auch nicht bei Vorständen, sondern bei ganz vielen anderen als variable Bestandteile der Vergütung mitgibt, die dann auch schnell mit unser Managerboni mitfallen. Also, dass man da nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet, aber dass man da auch restriktiv mit vorgeht, da habe ich großes Verständnis für.
Wir haben noch knapp eine Viertelstunde Zeit für diese Diskussion. Ich möchte noch mal eine Mail vorlesen, die uns von Wolfgang Daub erreicht. Ich bin mir sicher, nach Corona wird weder Geld für den Klimaschutz noch für den Kohleausstieg und schon gar nicht für die in Anführungsstrichen Respektrente vorhanden sein. Er verweist auf 10 Millionen Kurzarbeiter, die den Steuerzahler belasten und die staatlichen Haushalte. Er verweist auf Kredite der KfW und andere Kredite, die am Ende der Steuerzahler wird aufkommen müssen. Also fragt er zum Schluss, wer soll da zusätzliches Geld für Klimaschutz übrig haben? Vielleicht sozusagen im Zuge einer letzten Runde an diesem Vormittag, Herr Nüßlein, gibt es Geld für Klimaschutz? Der Gedanke liegt ja nahe, wir brauchen die Geld für die Wirtschaft, es bleibt nichts für den Klimaschutz, den Umweltschutz übrig.
Zunächst mal kann man ja die Dinge intelligent miteinander verknüpfen. Das haben wir ja heute breit diskutiert. Außerdem muss man ja unterscheiden zwischen der kurzfristigen Situation, also das, was wir jetzt tun müssen, um die Wirtschaft wieder anzustoßen, und dem, was sich entwickelt. Ich bin da durchaus optimistisch, weil ich eben 2008 die Krise miterlebt habe und ganz offen zugeben muss, dass ich überrascht war, wie schnell die deutsche Wirtschaft dank Kurzarbeitergeld, dank starkem Mittelstand tatsächlich wieder Tritt gefasst hat. Das muss unser Ziel sein. Und wenn uns das gelingt, dann gibt es auch die Möglichkeiten, stärker in das Thema Klimaschutz sinnvoll zu investieren. Aber nicht so, wie man das bisher gemacht hat, unter dem Aspekt, es geht alles und unabhängig von der Frage, ob effizient oder nicht, sondern schon sehr zielorientiert da, wo man sagt, man kann tatsächlich massiv etwas bewegen und das macht auch in besseren Zeiten Sinn. Ich war da immer schon ein Skeptiker, was dieses Vorgehen angeht. Ja, und dann geht es mir insbesondere um die Frage, was passiert mit den öffentlichen Haushalten. Das ist ein echtes Problem. Wir gehen jetzt in die Verschuldung, müssen diese Verschuldung ab dem Jahr 2023 in 10 Jahren abtragen. Das hat steuerliche Konsequenzen und da müssen wir schon sehr genau hinschauen, was man macht und wie man es macht und dass man es intelligent macht. Aber da bin ich momentan guter Dinge, weil wir in dieser Koalition und davor auch schon entsprechend gewirtschaftet haben. Die schwarze Null, die da lange skeptisch gesehen wurde, die zahlt sich aus, dass man in guten Zeiten tatsächlich versucht hat, das Geld zusammenzuhalten, schafft uns momentan tatsächlich Spielräume. Wenn wir dran denken, wir werden auf das eingegangen, was manchmal der Koalitionspartner, aber auch die Opposition gefordert hat, dass man einfach Geld ausgibt, dann wäre die gesamte Geschichte momentan sehr, sehr viel schwieriger.
Lisa Badum von den Grünen, stimmen Sie zu? Es ist Geld da. Die Wirtschaft könnte, wenn alles gut läuft, schnell wieder Tritt fassen und dann bleibt auch Spielraum für Klimaschutz, Umweltschutz und diese Dinge.
Also ich persönlich sehe gar nicht, dass wir so lange warten müssen. Die Bundesregierung hätte jetzt die Möglichkeit, einfach durch die Aufhebung des Solardeckels Investitionsanreize in die Wirtschaft zu geben, der Wirtschaft zu helfen, wieder Tritt zu fassen. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass man wirklich Projekte und Investitionen in Solarenergie, die sind gerade auf Halde, blockiert. Weil die Bundesregierung sich seit 2 Jahren weigert, diesen Solardeckel wegzunehmen. Und ich muss ehrlich sagen, die Bundesregierung gefährdet letzten Endes damit auch andere Schlüsselbranchen und auch die Autobranche, wenn sie weiter die Energiewende ausbremst. Und ich verstehe nicht, warum man ein einseitiges Gesetz jetzt nicht verabschieden kann.
Dann kann ich jetzt ganz ehrlich so nicht zustimmen. Erstens, der Solardeckel, da gibt es eine Übereinkunft der Koalition, dass wir den anheben müssen, aber er ist noch nicht mal ausgeschöpft momentan. Das heißt, das, was momentan passiert, kann mit dem Solardeckel nichts zu tun haben. Der wird meiner Kenntnis nach erst, je nachdem wie der Investitionsverlauf ist, im Spätsommer erreicht. Also das kann nicht das Problem sein momentan. Zweitens, ich bin immer noch der Meinung, dass wir uns mit der SPD einigen können auf die Frage Windabstände, also wie groß ist der Abstand zu dörflichen Strukturen beispielsweise auf der einen Seite und im Gegenzug dazu dann auch Regeln treffen, dass dieser Solardeckel tatsächlich wegkommt. Ich bin nämlich durchaus der Meinung der Kollegin, dass er weg muss. Aber jetzt so zu tun, als ob es darum ging, die Energiewende auszubremsen, an der Stelle halte ich für falsch. Es geht uns darum, das sinnvoll und mit Akzeptanz zu gestalten.
Entschuldigung, also ich habe Rückmeldungen aus der Branche, dass Projekte stocken, weil sie wissen genauso gut wie ich, dass man Planungssicherheit braucht. Wenn ich jetzt weiß, dieser Solardeckel ist vielleicht nächsten Monat, übernächsten Monat erreicht, ich bekomme diese Förderung nicht. Ich muss doch eine Projektfinanzierung machen für eine Solaranlage und einbeziehen, wie viel Förderung ich bekomme. Ich weiß aber nicht, ob ich die Förderung bekomme, weil Sie das verhindern. Und das ist genau das Problem.
Monat
und da
ja nicht.
Müssen wir jetzt dran. Sie müssen Investitionssicherheit schaffen. Das ist egal, ja. Ob nächsten Monat, übernächsten Monat. Die Unternehmen wissen es nicht und sie können nicht investieren. Und letzter Punkt, ich finde es sehr, sehr unredlich, dass Sie die ganze Solarbranche in Mithaftung nehmen, in Geiselhaft nehmen für Ihre politischen Spielchen, weil
ja,
dieser Solardeckel hat nichts mit Windkraftabständen zu tun. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, es ist ein taktisches Spiel der Union und ich bekomme sehr, sehr viel schlechte Rückmeldung von Bürgerinnen und Bürgern, die sehr, sehr sich aufregen darüber.
Ganz schlecht, wenn sich Politiker gegenseitig Unredlichkeit vorwerfen. Sie wissen auch, wie dieses Geschäft funktioniert und wie man das macht. Die SPD hat uns ganz klar signalisiert, dass wenn wir den Solardeckel anheben, dass sie mit uns nicht mehr bereit ist, anschließend über das Thema Abstandsregeln für Windkraft überhaupt zu diskutieren. Das hat ein Vertreter Hamburgs beispielsweise in diesen Verhandlungsrunden, bei denen ich dabei bin, wörtwörtlich gesagt. Und da kann ich Ihnen ganz offen sagen, so kann man das nicht machen. Das heißt, wir müssen die Themen schon ein bisschen zusammenhalten und das ist weder unredlich noch geiselhaft noch sonst irgendein Spielchen oder sonst was, sondern es ist letztendlich die Möglichkeit, etwas zu gestalten und dass die SPD da sich an der Stelle nicht wirklich bewegt, ist in der Tat ein Problem dieser Koalition, aber ich kann es momentan nun auch nicht ändern. Ich gehe davon aus aber, dass die Vernunft da, und da sind wir uns ja inhaltlich durchaus einig, dass die Vernunft da letztendlich dann obsiegen wird und dass wir am Schluss beides bekommen, nämlich das Aufheben des Solardeckels auf der einen Seite und Windabstandsregeln, die so sind, dass die Menschen zumindest verstehen, warum man den Horst des Rotmilans um Kilometer meidet, aber zumindest auch dafür Sorge trägt auf der anderen Seite, dass von dem Abstand von dem Haus, dass der auch so groß ist, wie Sie sich das vorstellen.
Vielleicht machen wir da mal den Punkt, was jetzt Solar- und Windbranche in diesen Details angeht und den Beratungsbedarf, den es da im Moment noch in der Koalition gibt. Frau Badem, mich würde gerne interessieren, was Sie zu dem anderen zu sagen haben, was wir von Jörg Nüßlein gehört haben. Ich habe ihn so verstanden, Klimaschutz und sozusagen das Wiederanlaufen der Wirtschaft, das muss beileibe und auch Wachstum muss beileibe kein Gegensatz sein. Es komme jetzt aber darauf an, dass nicht mehr alles geht, sondern dass wir uns auf das konzentrieren, was tatsächlich etwas bewegt und was effizient ist. Den Begriff Effizienz hat Herr Nüßlein ja öfter in dieser Sendung schon genannt. Sind Sie mit dieser Stoßrichtung einverstanden?
Also ich finde es gut, dass natürlich sind Klimaschutz und Wachstum gehen zusammen. Das ist eine Kombination, da sind wir uns einig. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was Herr Nüßlein damit meint, dass wir in so vielen Bereichen jetzt schon Klimaschutzanstrengungen gemacht hätten. Ich verstehe es nicht, weil unser Klimaziel 2020, das hätten wir nicht erreicht, wenn nicht durch Corona die Wirtschaft eingebrochen wäre. Und offensichtlich gibt es ja viele Unternehmen, das war ja vorhin schon Thema, wie ThyssenKrupp, Allianz, Bayer, E.ON, Puma und viele andere, über 80 Unternehmen, die sagen, wir müssen jetzt Klimaschutz und Lösung der Wirtschaftskrise zusammenbringen und die offensichtlich noch nicht den Eindruck haben, dass das geschieht. Also ich finde es gut, wenn wir auf Effizienz setzen. Das heißt, dass wir die deutsche Wirtschaft jetzt zukunftsfähig machen. Und die deutsche Wirtschaft wird nicht im Regenwald gerettet, was vorhin Herr Nüßlein anklingen hat lassen, sondern wir haben zum Beispiel, die erneuerbaren Branche hatten wir schon besprochen, wir haben die Handwerker, die darauf warten, endlich die Gebäude richtig zu sanieren, dass wir eine Gebäudeoffensive hinkriegen. Wir haben eine Autobranche, die sich modernisieren muss, Stahl und Chemie, die alle auf dem Weg in die Zukunft sind. Und das wollen wir doch jetzt gemeinsam angehen.
Dann nochmal die Frage an Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich würde nochmal gerne zurückkommen auf die Frage des Geldes. Haben wir genug Geld? Gibt es noch genug Geld, wenn die ganzen Kredite und Hilfsmaßnahmen erstmal zu bezahlen sind? Und zweitens, sehen Sie das Land bei den ganzen Überlegungen, die jetzt im Umlauf sind, auf einem guten Wege, eben beides zu kombinieren? Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz und sozusagen die Modernisierung, das Wiederflottmachen der Wirtschaft.
Ich mache mir wegen Staatsverschuldung erstmal nicht ganz so viele Sorgen. Zinsen sind niedrig, bleiben langfristig niedrig. Wir sind in einer guten Situation. Da ist Luft nach oben. Also da ist Hilfe möglich, ohne dass uns das die Luft mit abwirkt. Aber klar ist auch, die Krise ist unendlich teuer. Das sind 5-10% des Bruttoinlandsprodukts, eher 10 als 5. Also nehmen wir mal so als Größenordnung 200 bis 300 Milliarden, die das allein in diesem Jahr kostet. Im nächsten Jahr kommt da noch mal was mit oben drauf. Und das sorgt natürlich dafür, dass Verteilungsprobleme, Verteilungskonflikte, die wir in den letzten Jahren alle nicht gekannt haben, wieder schwieriger werden, weil das Geld dann doch an vielen Stellen fehlt. Wir sehen es bei den Kommunen jetzt schon, die teilweise Investitionen zurückstellen, was ein eigenes Problem dann mit ist. Wir sehen es in den Unternehmen, die auch in Klimatechnologie stärker investieren müssen, die investieren, sich modernisieren müssen, um neue Produkte anzubieten, aber auch neue ökologische Standards mitzuerfüllen. Und das wird schwieriger. Also wir haben es mit einer Krise zu tun, die uns an ganz vielen Stellen trifft und an ganz vielen Stellen wehtut und die nicht primär ein Katalysator in eine automatisch dann bessere Zukunft ist.
Vielen Dank an Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ebenso vielen Dank an Lisa Badum, der klimapolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, und natürlich an Georg Nüßlein, den stellvertretenden Fraktionschef der Union im Bundestag. Neustart der Wirtschaft nach Corona. Welche Rolle soll der Klimaschutz, welche Rolle soll die Nachhaltigkeit spielen? Das war unser Thema. Ich hoffe, Sie nehmen einiges mit aus dieser Sendung. Bedanke mich für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk im Vormittag dann weiter mit Themen aus Umwelt und Verbrauchern.